Zur Einstimmung in die Predigt möchte ich einen Bibeltext vorlesen aus 4. Mose 12, die Verse 1 bis 15. Das Volk Israel ist in der Wüste unterwegs nach seiner Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Da redeten Miriam und Aaron über Mose wegen der kuschitischen Frau, die er sich genommen hatte. Er hatte sich nämlich eine Kuschiterin zur Frau genommen. Sie sagten: Hat etwa der Herr nur mit Mose gesprochen? Hat er nicht auch mit uns gesprochen? Das hörte der Herr. Mose aber war ein sehr demütiger Mann, demütiger als alle Menschen auf der Erde. Kurz darauf sprach der Herr zu Mose, Aaron und Miriam: Geht ihr drei hinaus zum Offenbarungszelt. Da gingen die drei hinaus. Der Herr kam in der Wolkensäule herab, blieb am Zelteingang stehen und rief Aaron und Miriam. Beide traten vor und der Herr sprach: Hört meine Worte. Wenn es bei euch einen Propheten gibt, so gebe ich mich ihm in Visionen zu erkennen und rede mit ihm im Traum. Anders bei meinem Knecht Mose. Mein ganzes Haus ist ihm anvertraut. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht, nicht in Rätseln. Er darf die Gestalt des Herrn sehen. Warum habt ihr es gewagt, über meinen Knecht Mose zu reden? Der Herr wurde zornig auf sie und ging weg. Kaum hatte die Wolke das Zelt verlassen, da war Miriam weiß wie Schnee vor Aussatz. Aaron wandte sich Miriam zu und sah, sie war aussätzig. Da sagte Aaron zu Mose: Mein Herr, ich bitte dich, lass uns nicht die Folgen der Sünde tragen, die wir leichtfertig begangen haben. Miriam soll nicht wie eine Totgeburt sein, die schon halb verwest ist, wenn sie den Schoß der Mutter verlässt. Da schrie Mose zum Herrn: Ach, heile sie doch! Der Herr antwortete Mose: Wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte, müsste sie sich dann nicht 7 Tage lang schämen? Sie soll 7 Tage lang aus dem Lager ausgesperrt sein. Erst dann soll man sie wieder hereinlassen. So wurde Miriam 7 Tage aus dem Lager ausgesperrt. Das Volk brach nicht auf, bis man Miriam wieder hereinließ. Gottes Segen zur Predigt.
Dankeschön, Rainer, für das Verlesen des Predigttextes. Es ist schön, nach der Sommerpause wieder hier zu sein bei euch und mit euch weitermachen zu können in der Predigtreihe, die jetzt eben über den August, mit der ich da pausieren musste. Die Überschrift über die Predigtreihe heißt ja Gottes Geist Raum geben. Das war ja von Pfingsten her kommend das Thema, das ich mit euch angeguckt habe. Und heute geht es um das Thema Kritik. Und Kritik ist ein heikles Feld. Kritik ist auf der einen Seite wichtig. Man muss Fehler ansprechen, sonst ist kaum Veränderung möglich. Aber Kritik richtet halt auch immer wieder viel Schaden an. Und das Problem eben bei Kritik, die Schaden anrichtet, ist, dass zu dem ursprünglichen Fehler noch ein neuer dazukommt und das Problem damit nicht kleiner, sondern größer wird. Es ist also ein wichtiges Thema und ich habe die Predigt überschrieben mit unguter Kritik aufhören. Den Predigttext haben wir ja gerade gehört, 4. Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 15. Die Kritik, die da von Miriam und Mose, also den beiden Geschwistern von Mose, geäußert wird, die geht von Miriam aus und zieht dann den Bruder Aaron mit rein. Wenn man sich das im Hebräischen anschaut, dann sieht man das ganz fein angedeutet, dass Miriam der Ursprung des Problems ist. Und es wird dann ja auch deutlich, wie Gott eingreift und Miriam primär zur Rechenschaft zieht. Der Anlass für das, was da passiert ist, ist Moses offenbar neue Frau, Wenn man vorher liest, dann stellt man fest, Mose ist mit einer Frau Zippora aus Midian verheiratet. Jetzt ist er plötzlich von einer Frau aus, also einer Kuschiterin, da die Rede. Und wenn man die Kommentare liest, dann stellt man fest, man weiß gar nicht so genau, wo das liegt und was das mit dieser Frau so auf sich hat. Es ist die Vermutung im Raum, das ist eigentlich naheliegend, dass seine Frau aus Midian, die Zippora, gestorben ist und dass Mose wieder geheiratet hat. Und es ist auch nicht klar erkennbar, was so jetzt das Problem mit dieser Kuschiterin ist. Ist es möglicherweise so einfach, so schlicht? Das Problem war, sie war keine Hebräerin, sie war eine Kuschiterin. Und Mose war der Anführer des Volkes Israel. Wieso nimmt er sich nicht eine hebräische Frau, sondern eine Fremde sozusagen, die nicht wirklich zum Volk Israel gehört? Offenbar hatte, so meine Vermutung, Miriam damit ein Problem. Wieso nimmt er nicht eine Frau aus unserem Volk, sondern wieso nimmt er eine andere? Es könnte eine gewesen sein, die als Fremdling auch in Ägypten gelebt hat und mit dem Volk Israel ausgezogen ist. Da gab es wohl einige, die damit rausgegangen sind, damals als Israel Ägypten verlassen hat. Jetzt die spannende Frage bezüglich der Kritik. Und das ist immer die wichtige Frage, wenn es um Kritik geht, ist sie denn berechtigt oder ist sie unberechtigt? Also jetzt diese Frage angewandt auf die Situation vom Predigtext, ist Miriams Kritik berechtigt gewesen? Und wie wir an der Antwort Gottes unschwer erkennen können, Gott ist der Meinung, nein, diese Kritik war nicht berechtigt. Und jetzt kommen wir direkt in ein menschliches Problem rein, nämlich wir können uns täuschen. Wenn wir meinen, Kritik äußern zu müssen, können wir daneben liegen. Das beginnt damit, dass wir einfach nur eine eingeschränkte Wahrnehmung haben, dass wir vielleicht Umstände nicht kennen oder auch nicht erkennen, sie vielleicht nicht verstehen. Es kann aber auch heißen, dass wir zum Beispiel das Reden Gottes falsch verstehen, seinen Willen falsch deuten. Und vielleicht ist in diesem Fall da das Problem gewesen bei der guten Miriam. Wir entdecken in den Büchern Mose, dass Gott sagt, ihr sollt nicht euch mit anderen verheiraten. Das betrifft aber dann später die Kanaaniter und da ist eine ganz klare Begründung dabei, nämlich die sollen nicht in diesen Götzenkult reingeraten. Aber ansonsten scheint Gott nichts gegen fremde Kulturen zu haben, dass die mit ausgezogen sind aus Ägypten, dass die Teil des Volkes sind. Und wenn man da guckt in den 5 Büchern Mose, da ist immer wieder eine große Offenheit auch zu erkennen gegenüber anderen Kulturen. Und der Kernpunkt der Ablehnung der anderen Sitten und so weiter, der scheint aus meiner Sicht dieser Götzeneinfluss gewesen zu sein. Die Gefahr, dass sich das Volk Israel, das Volk Gottes, dann eben mit fremden, wieder göttlichen Einflüssen, infiziert. Das Spannende ist, ich habe gar nicht den ersten Vers gezeigt, den könnt ihr jetzt nochmal lesen. Und jetzt nämlich im Vers 2 wird es dann spannend, da taucht nämlich noch ein weiterer Aspekt auf. Das Problem, das Miriam mit der neuen Frau von Mose hat, die eben eine Kuschiterin ist, das könnte tatsächlich noch tiefere Gründe haben. Da taucht nämlich in Vers 2 auf, dass sie sich offenbar, die beiden älteren Geschwister, die Miriam die Älteste und dann der Aaron, sich gegenüber ihrem jüngeren Bruder Mose zurückgesetzt fühlen. So, wer hat jetzt die Autorität, wer hört das Reden Gottes, wer hat die richtige Sicht auf vielleicht jetzt diese Frage, wen soll der Mose heiraten, nachdem seine erste Frau gestorben ist? Wer ist da jetzt der die richtige Erkenntnis hat? Man erkennt dann im weiteren Verlauf des Textes, dass das Problem, dass die Miriam mit der Stellung von Mose hat, eigentlich gar nicht ihr Problem mit Mose ist, sondern eigentlich ihr Problem mit Gott ist. Denn Gott macht ja ganz klar, er hat die Initiative ergriffen und Mose berufen und so wie er mit Mose redet, ist das etwas ganz Einzigartiges. Die anderen Offenbarungen Gottes gehen nicht so persönlich wie mit Mose. tiefere Gründe für Kritik, die sich so bei uns einstellt. Ich denke da zum Beispiel an den Ehekrach, wenn der Klodeckel mal wieder nicht geschlossen wird und dem anderen ist es wichtig, dass der zu ist, oder dass Socken in der Wohnung rumliegen. Wie herrlich können sich da Streitereien entzünden im ehelichen Miteinander oder familiären Miteinander? Aber eigentlich, wenn man sich anguckt, worum es tatsächlich von der Sache her geht, ist der Anlass jeweils sehr geringfügig. Aber der kann so herrlich ins Eingemachte gehen, dass man vielleicht sogar 3 Tage wieder nicht miteinander redet. Und das sind so Hinweise, da geht es vermutlich um tiefere Gründe. Wir hatten gestern ja wieder hier von K5 einen Schulungstag und ich fand es spannend zu hören, wo es um das Thema Talente und Begabungen entdecken geht für sich selber, dass es zum Teil sein kann, das war für mich ein ganz neuer Einsicht, ganz neuer Gedanke, dass es sein kann, dass ich von Leuten höre, der Tobias redet immer so viel. Dann denke ich, dann käme ich nicht auf die Idee, dass er vielleicht redende Begabung von mir ist, weil ich es ja negativ gespiegelt bekomme, der redet immer so viel. Und ich habe gestern gelernt, so Sachen, wo uns Leute was negativ entgegenhalten, könnte sogar eine Stärke sein von uns, mit der die anderen aber nicht klarkommen und die sie uns vielleicht beneiden oder die wir vielleicht noch nicht in einer geheiligten Art und Weise leben. Also ich laber vielleicht zu viel und deswegen mögen das meine Zuhörer nicht so, aber es ist grundsätzlich ein Talent. Ich kann reden, andere tun sich damit schwer. Und ja, das können so tiefere Gründe sein, die man gar nicht erst versteht, wo man Kritik erntet, die aber unberechtigt ist. Andere Grund für tiefer gelegene Gründe könnte sein, dass ich einfach sehr häufig in meinem Leben verletzt wurde, dass die Wunden nicht geheilt sind, dass quasi meine Wunden eitern und das führt dann dazu, dass ich eher unversöhnlich drauf bin, dass ich verbitter und dadurch vielleicht in eine kritische Grundhaltung kommen gegenüber dem Leben oder gegenüber bestimmten Personen, die mich an den erinnern, der mich verletzt hat und so weiter. Und dann bin ich dem gegenüber natürlich viel, viel kritischer als jetzt bei anderen. Ja, interessant finde ich auch zum Beispiel Leute, die jetzt nicht einer glücklichen Lebenssituation leben, bei denen es einfach nicht gescheit läuft, die unzufrieden sind mit dem, was sie bisher erreicht haben und dass dann auch Neid zum Beispiel reinkommen kann gegenüber Leuten, bei denen es besser läuft und dass sich das dann wiederum auch in einem verstärkten Kritikgeist den anderen gegenüber deutlich macht. Und es kann uns auch passieren, dass wir für uns selber vielleicht mit Sünde kämpfen in unserem eigenen Leben und eigentlich da nicht so richtig gewinnen, sondern eher verlieren. Und dann ist es natürlich eine Entlastung, wenn man Fehler auch bei anderen sieht, die kritisieren kann. Also so kann auch die Hintertür das wieder reinkommen, dass es oberflächlich, also gar nicht um das geht, was ich so an der Oberfläche erkenne, was ich jetzt schlimm finde und das muss ich ansprechen, das muss der wissen, damit die Gemeinde Gottes geheiligt und rein ist. Wie kann man jetzt das Reich Gottes, das Volk Gottes mit einer Kuschiterin verunreinigen, indem die jetzt den Führer heiratet, und das ist der Führer des Volkes Israel. Also das, so kann sich das hochschaukeln und es kann ganz viele verschiedene Gründe haben, die nochmal ein paar Ebenen tiefer liegen, die dazu führen, dass man so dann meint, Kritik äußern zu müssen. Ich denke, es ist entlastend, von dem Bibeltext her zu wissen, es kann jedem von uns passieren, dass man unberechtigt Kritik äußert. Die Miriam war nämlich eigentlich eine sehr geistliche Frau. Die hatte einen guten Draht zu Gott. Und sie war vorbildlich fürs Volk Israel. Als die durchs Schilfmeer geführt wurden, war sie die Liedtexterin für das Loblied. Ja? Und sie hat ja auch ihren Bruder Mose geliebt. Ja? Sie war damals die ihn gerettet hat. Ja? Davor, dass er umgebracht wurde, als er als Säugling der Pharao alle männlichen Kinder der Israeliten in Ägypten hat töten lassen. Und ich finde, es ist einfach eine Entlastung auf der einen Seite. Es kann eben auch jedem von uns passieren, dass man unberechtigt Kritik äußert. Aber es ist auch eine Warnung an uns, weil wir im Grunde auch genauso anfällig sind wie Miriam. Also wir brauchen nicht denken, weil wir jetzt geistlich sind, weil wir jetzt Gott erleben, weil er uns gebraucht, weil wirklich etwas passiert durch unseren Dienst. Deswegen werden wir automatisch davon geschützt, dass wir auch mal mit unserer Kritik vielleicht sogar voll daneben liegen können. Was man in dem Predigttext auch sehr schön sieht, wenn man das sich im Hebräischen anschaut, da ist die Rede davon, Miriam redet, erkennt man bei dem Verb ganz klar, das ist eine weibliche Endung des Verbes, also die Miriam ist die Redende. Und dann aber zusammen mit ihrem Bruder spricht sie dann eben gegen Mose. Und man sieht also, der Ursprung des Problems, der Kritik ist in Miriam und sie zieht da ihren Bruder mit rein. Sie spricht anscheinend mit ihm und vielleicht bestärkt er sie dann da drin. Es hätte auch anders laufen können. Sie hätte auch mit ihrem Bruder Aaron reden können. Er hätte gesagt, stopp, Mose ist der, ja, der von uns den besseren Draht zu Gott hat. Also ist okay. Ja? Und dann wäre vielleicht Miriam nicht weiter reingekommen. In dem Fall ist es so, Aaron springt auf denselben Zug wie seine Schwester. Da könnten dann wieder die tiefer liegenden Gründe sein. Ja, vielleicht hat er das gleiche Problem wie Miriam gehabt. Ja? Er ist älter als sein Bruder und der Jüngere, der ist jetzt der Hauptmensch da, mit dem Gott spricht, dass er das auch als Zurücksetzung erlebt hat. Vielleicht hatte es auch mit seinem Charakter zu tun. Wir haben es beim goldenen Kalb gesehen. Mose kriegt oben die 10 Gebote von Gott gesagt auf dem Berg Sinai. Und Aaron lässt sich unten vom Volk dann dazu verführen, Götzendienst zu machen. Also im praktisch entscheidendsten Moment der Geburtsstunde des Volkes Israel als Volk Gottes beim Bundesschluss wenden die sich schon wieder von Gott ab. Und Aaron hatte dann nicht das Rückgrat, dann zu sagen, stopp, da mache ich nicht mit, dann müsst ihr euch selber eure Götzen gießen, aber ich mache das nicht. Also es könnte sein, dass Aaron da einfach sich von seiner älteren Schwester hat bestimmen lassen, dass er im Grunde indifferent war und dann halt mit auf den Zug gesprungen ist. Für Miriam spielt es gar keine Rolle, was da jetzt die Beweggründe von Aaron waren. Sie erlebt, dass ihr Bruder sie bestätigt. Er setzt ja nichts dagegen. Und insofern ist es erstmal eine positive Erfahrung für sie. Sie fühlt sich zur Kritik berechtigt, ihr Bruder widerspricht nicht, stimmt vielleicht sogar noch zu. Also macht sie erstmal eine positive Erfahrung. Nur dummerweise halt in einer falschen Sichtweise. Insofern ist es natürlich negativ für sie. Und das ist immer so eine Gefahr, wenn man dann eben mit Dritten dann oder Dritten gegenüber Kritik äußert über jemand anders, dass man verstärkt wird, wenn man falsch liegt und dass es sogar noch den Dritten mit reinzieht, also ungute Kreise zieht. Jetzt möchte ich noch den Mose mal mit in den Blick nehmen. Was macht denn die Kritik, die er erfährt, mit Mose? Also man sieht so in dem Text, der scheint sich nicht zu verteidigen, der scheint sich nicht zu rechtfertigen, nicht zu erklären. Die Begründung im Text ist, er war sehr demütig, es war kein Mensch so demütig wie Mose. Woher das jetzt kommt, weil er einfach jetzt kein Kämpfer war oder weil er einfach so in Gott geborgen war oder auf ihn vertraut hat, wird letztlich nicht erkennbar. Aber man sieht auf jeden Fall, die Verteidigung von Mose, die übernimmt tatsächlich Gott. Und wir erfahren auch von Gott, dass die beiden anscheinend echt gutes Team waren. Und ich denke mal, Mose war ja auch ein Mensch, wie wir alle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Kritik, die er da erfahren hat, einfach nur an ihm abgeprallt ist. Denn wenn wir kritisiert werden, das ist immer schmerzhaft. Das tut immer weh. Wenn die Kritik berechtigt ist, dann ist es schmerzhaft, weil sie zutrifft. Ich bin da nicht so gut, wie ich gedacht habe. Und wenn sie unberechtigt ist, dann schmerzt sie deshalb, weil mir Unrecht getan wird. Und hier kommt jetzt noch dazu bei Mose, und das setzt eben nochmal sogar einen drauf, der Angriff kommt von ihm sehr nahestehenden, seiner Schwester, der er sein Leben zu verdanken hat, seinem Bruder. Und er war ja mit ihnen ein Leitungsteam, die waren sein engster Leitungskreis. Das war im Grunde die Gemeindeleitung des Volkes Israel. Und auf die war er total angewiesen, auf die Unterstützung von denen. Und da sehen wir auch wieder was sehr Menschliches, was auch wir vielleicht aus unserem eigenen Leben kennen, dass die Menschen, die uns am nächsten stehen, uns manchmal auch am stärksten verletzen können. Ja, von Mose wird gesagt, er war der demütigste Mensch auf Erden. Demut ist etwas, was wir lernen sollen. Aber seine Demut hat ihn auch nicht geschützt vor Angriffen, vor unberechtigter Kritik. Und was wir da lernen für unser Leben, was wir da lernen können, dass eben, auch wenn wir alles richtig machen, wenn wir voll in der Spur Gottes unterwegs sind, dass uns das nicht davor bewahrt, angegriffen und attackiert zu werden. Es ist vor allem deswegen auch wichtig zu wissen, dass wir uns da nicht verunsichern lassen, wenn wir kritisiert werden. Denn wenn einer kritisieren will, aus irgendwelchen tiefer liegenden Gründen, der wird immer etwas finden. Und da gibt es so eine schöne Geschichte, Vater und Sohn, die haben einen Esel gekauft auf dem Viehmarkt, weiter weg von zu Hause, machen sich dann mit dem Esel auf den Weg, laufen mit dem Esel da so, dann kommt ihnen einer entgegen, der lacht sie aus, seid ihr doof, wieso läuft der Esel da neben euch, da könnte doch einer von euch auf dem Esel reiten, dann wäre es doch einfacher für ihn. Okay, setzt sich der Sohn auf den Esel, was kommt, ihnen wieder einer entgegen, und er sagt dann, ey, schäm dich, du junger Kerl, du hast noch kräftige junge Beine, ja, du solltest doch deinen Vater jetzt nicht nebenher laufen lassen, wäre doch für ihn viel einfacher auf dem Esel zu sitzen. Was machen sie? Sie tauschen, Sohn steigt ab, Vater geht auf den Esel und dann kommt, wie es kommen muss, sie begegnen wieder einem. Ja, dann, ey Vater, schämst du dich nicht? Du hast so starke Beine und dein junger, zarter Sohn, ne, der muss da laufen. Ja. Also, was machen die armen beiden? Sie denken, naja, okay, gut, dann hocken wir uns halt beide auf den Esel. Ihr könnt die Geschichte im Geiste weiterführen. Sie begegnen einem, der dann Mitleid mit dem armen Esel hat. Schämt ihr euch nicht, dass der jetzt diese starke Last tragen muss? Und so steigen sie beide ab. Und wie es am Anfang unterwegs waren, laufen sie dann weiter, kommen zu Hause an. Und der Kommentar der Ehefrau und Mutter ist dann, seid ihr doof, da hätte doch einer von euch auf dem Esel reiten können. Ja. Und ich finde die Geschichte so herrlich, die steht in diesem Buch, an dem ich mich ja für die Predigtreihe orientiere. Und ich fand die so herrlich, weil sie wirklich vor Augen führt. Ja? Also man sollte sich von Kritik erstmal nicht zu sehr verunsichern lassen, sondern wirklich mal prüfen für sich selber, ist sie denn berechtigt oder ist sie denn nicht berechtigt. Und das Wichtige ist, wenn wir Kritik empfangen, es geht nicht darum, dass wir Menschen gefallen sollen. Denn das macht diese Geschichte herrlich deutlich. Wenn wir versuchen, Menschen zu gefallen, dann kommen wir in Teufelsküche, dann kommen wir in ein Hamsterrad, aus dem wir im Grunde nur schwer wieder rauskommen. Sondern es geht darum, dass wir uns auf Gott konzentrieren, auf das, was er über uns denkt und was ihm wichtig ist für uns, was er von uns will. Und dann können wir eigentlich wie Mose das auch aushalten, brauchen uns nicht verteidigen und können das Gott überlassen, wie er unser Ansehen oder unsere Position oder unser Recht wiederherstellt. Ja, jetzt haben wir die drei in Blick genommen. Miriam und Aaron und Mose. Jetzt noch den vierten im Bunde, Gott. Wie hatte Gott reagiert? Er hat die beiden konfrontiert, Miriam und Aaron. Er hat die zu sich zitiert im Grunde genommen, vor die Stiftshütte. Er hat sie zurechtgewiesen, er hat klargestellt, dass er der Urheber dieses Problems ist durch seine Bevorzugung des Mose und dass das völlig in Ordnung geht und dass die da nichts dran mäkeln sollen. Und das finde ich so spannend bei diesem Bibeltext, dann heißt es, er geht weg. Es ist ja eine sehr bildliche Rede von Gott. Ja? Er kommt mit der Wolkensäule da hin und dann geht er weg. Und was in diesem Bild des Weggehens Gottes zum Ausdruck kommt, das ist eine ganz entscheidende geistliche Realität in diesem Leben, in dieser Welt. Wenn sich Gott von uns zurückzieht, wenn er auf Distanz zu uns geht, weil wir auf Distanz zu ihm gegangen sind, durch unser Verhalten, durch unsere Einstellung oder durch was auch immer, dann wirkt sich das nicht gut für uns aus. Dann schwindet nämlich der Schutz Gottes und sein Segen wird blockiert. Und genau das fasst dann ja auch Aaron in Worte. Oh, bitte, 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 lass die Sünde, die wir begangen haben durch Leichtfertigkeit, bitte, bitte nimm jetzt die Folgen dieser Sünde doch weg, nämlich der Aussatz von der Miriam. Sünde hat immer negative Folgen, weil Sünde immer Gott von uns wegschiebt. Da können wir tun, was wir wollen. Das ist einfach ein geistlicher Grundsatz. Gott hat die Welt so geschaffen. Physikalisch ist sie ziemlich gut erforscht, mit Kausalitäten. Wenn ich jetzt die Fernsteuerung vom Beamer fallen lasse, ist die kaputt. Man kann sogar ausrechnen, wann die ungefähr unten ankommen, wenn ich die loslasse. In der sichtbaren Welt, da gibt es schön erforschbare Kausalitäten, Ursache-Wirkungszusammenhänge. Es gibt genauso Ursache-Wirkungszusammenhänge in der geistlichen, in der unsichtbaren Welt. Nur im Unterschied zur sichtbaren muss Gott die offenbaren. Und das macht er in der Bibel. Das können wir da lernen. Da können wir verstehen lernen, wie funktionieren die Zusammenhänge in der geistlichen Welt. Und wir sehen jetzt eben, was passiert bei Miriam. Sie wird aussätzig, weil Gott sich von ihr zurückzieht, weil Gott weggeht. Und sie war die Urheberin, deswegen trifft sie. Jo, und es hat eben auch dann die Folgen. Sie muss aus dem Lager raus, weil die anderen Angst haben, sich anzustecken. Das war damals die Regelung. Und das schadet dann auch der Gemeinschaft. Und Gott sagt ja dann sogar, die 7 Tage Strafe für Miriam sollen sein, damit sie wirklich begreift, was da eigentlich passiert ist. Das ist wie wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte. Das war in der damaligen Zeit der Hinweis drauf, oh, da bist du jetzt ganz heftig, hast du dich ganz heftig an deinem Vater versündigt, schuldig gemacht. Er hat ihr ins Gesicht gespuckt und jetzt musst du 7 Tage auf Abstand gehen. Und das zeigt, dass der Aussatz, den die Miriam bekommt, das, Gott will ihr nicht schaden, weil er sich zurückzieht. Aber er will, dass sie was lernt. Deswegen zieht er sich zurück und deswegen passiert es dann auch. Jetzt möchte ich, nachdem ich die 4 Beteiligten da in der ganzen Sache mit euch im Blick genommen habe, mal noch etwas grundsätzlich zur Kritik sagen. Bei der unberechtigten Kritik ist ja klar, dass die falsch ist und dass das gefährlich ist. Aber auch die berechtigte Kritik trägt ein extrem hohes Gefahrenpotenzial in sich. Denn Kritik zu äußern, egal ob berechtigt oder unberechtigt, die ist immer verführerisch, dass den, der die Kritik äußert, der sie gibt, dass der sich selber überhebt dabei. Kritik zu äußern, kann ganz schnell unser Ich aufblähen. Ein christlicher Autor, Oswald Chambers, hat gesagt, hüten Sie sich vor allem, was Ihnen Überlegenheit gegenüber anderen verschafft. Wenn ich einem anderen gegenüber Kritik äußere, völlig unabhängig davon, ob sie berechtigt ist oder unberechtigt ist, macht mich aber zum Richter, zum Ankläger, ich stehe über dem anderen. Ich sage ihm was er falsch gemacht hat. Das heißt, es kommt in dem Moment sofort zu einer Schieflage in der Beziehung. Und es ist ganz, ganz anspruchsvoll, Kritik äußern zu lernen, ohne sich dabei besser vorzukommen als der andere. Richtiger, sündloser. Die Gefahr ist ja, wenn ich einen Fehler beim anderen sehe, das lenkt die Aufmerksamkeit von mir weg und meinen eigenen Fehlern. Und dann meine ich Bescheid zu wissen, ich stehe dann im guten Licht da und der andere, der steht im Rampenlicht. Und Ja, das kann unsere fleischlichen Begierden befriedigen, dass wir einen Fehler beim anderen entdeckt haben. Und das ist von daher immer eine Herausforderung, in einer guten Art und Weise Kritik zu üben. Wie ich eingangs der Predigt gesagt habe, Kritik ist wichtig, weil wir müssen ja auf Fehler hingewiesen werden, die wir machen oder die wir haben. Aber es soll in einer guten Art und Weise erfolgen, die nicht der Beziehung schadet und die uns auch selber nicht schadet. Wenn wir in einer unguten Art und Weise Kritik üben, also sei sie unberechtigt oder sei sie, dass es eben uns in die Selbstüberhebung hineinführt, also in die Selbstverherrlichung, dann ist es keine Schwäche. Das wäre falsch, wenn wir auf die Falle des Feindes reinfallen, der sagt, ja, ist halt eine Schwäche von dir, du kannst halt nicht gut kritisieren oder irgendwie sowas. Ja? Nee, es ist Sünde, was dann wirksam wird, was dann passiert. Es ist nicht nur einfach eine schlechte Angewohnheit, sondern ha, ich kritisiere halt immer so gern, ja, ich kann das halt nicht anders und so irgendwie. Sondern da passiert wirklich Drastisches, wie wir hier in diesem Predigttext sehen können. Wenn wir uns beim Kritiküben selbst verherrlichen, selbst überheben über den anderen, dann ist es Sünde und es stört unsere Gemeinschaft mit Gott und es passiert genau das, was wir im Predigttext sehen. Gott geht auf Abstand zu uns. Was dann draus wird, kann man nicht pauschal sagen. Das ist dann im Drehbuch Gottes für unser Leben, steht es dann quasi so drin, was ihm dann wichtig ist für uns, wie hart es uns dann vielleicht erwischen wird. Aber es ist ein ganz klarer Hinweis, Gott wird es nicht einfach so laufen lassen, wenn wir uns über andere erheben. Das Schöne ist ja, wir können zur Einsicht kommen. Wir müssen nicht bei dem bleiben, wie es bisher war. Und es passiert ja auch in der Erzählung von damals, was da passiert ist. Aaron begreift dann recht schnell, was los ist. Also vermutlich war er tatsächlich eher nur ein Mitläufer und nicht so wirklich in der Kritik so tief beteiligt. Und an dem, was seiner Schwester passiert und was das für Folgen hat, dann ist ihm sofort klar, hey, wir haben hier leichtfertig kritisiert. Und es ist ja auch oft so, dass die Kritik, die wir äußern, die ungut ist, dass die nicht böse ist, sondern nicht aus dem Vorsatz kommt, dass man dem anderen jetzt schaden will, eins reindrücken will, sondern aus Gedankenlosigkeit oder aus irgendwelchen automatisierten Reaktionsmustern, die man noch nicht reflektiert hat, wo man einfach reinstolpert. Aber es ist wichtig, dass wir es halt erkennen, dass wir die Sünde erkennen. Und dass wir es auch bekennen, so wie es der Aaron da macht. Dass wir sagen, okay, da ist was schiefgelaufen. Ich übernehme Verantwortung Gott gegenüber, das, was ich erkannt habe, was falsch war. Ich stimme Gottes Urteil darüber zu, das ist Mist und das trennt mich von ihm. Und dass man halt nicht eben so die eigene Haltung halt rechtfertigt und Gründe sucht. Ja, so bin ich halt, meine Eltern, die waren auch nicht besser und andere machen das ja auch so. Sondern dass man wirklich sich dazu stellt und sagt, ja, das habe ich gemacht, das war nicht gut. Und wir sehen, die Wiederherstellung der Verbindung zu Gott, sie klappt. Und das ist die Botschaft aus dem Text, sie ist möglich. Keine Situation ist für Gott so schlimm, als dass wir nicht umkehren könnten und Buße tun könnten. Dafür hat Jesus sein Leben gelassen vor 2000 Jahren. Der Aaron begreift sofort und Miriam bekommt eine Woche Zeit, drüber nachzudenken. So könnte man es dann eigentlich sagen, was so die Wiederherstellung betrifft. Ja, ich fasse nochmal zusammen. Gottes Geist Raum geben, Schluss mit unguter Kritik. Und da möchte ich euch noch ein Bibelwort mitgeben zum Abschluss der Predigt aus Sprüche 4, Vers 23, weil das so gut in die Thematik passt. Da heißt es mehr als auf alles, gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Wenn die Sünde im Herz aktiv ist, indem ich eben ungut kritisieren möchte, berechtigt oder unberechtigt, oder mich dann auch überhebe über den anderen alles, dann strömt nicht Leben aus meinem Herz, sondern strömt die Sünde aus meinem Herz, in mein eigenes Leben und in das Leben anderer. Und es ist so wichtig, dass wir in all den drei Rollen, die deutlich werden im Predigttext, darauf achten, auf unser Herz. Ob wir der sind, der kritisiert wird, ob wir der sind, der kritisiert, also mir ja, oder ob wir der sind, der mit reingezogen wird. In all den drei unterschiedlichen Spielarten mit der Kritik ist es wichtig, dass wir auf unser Herz achten und dass wir wirklich schauen, dass unser Herz bei Gott bleibt und bei seinen Werten, damit Gott aus dem Ganzen, was gerade schief läuft, dann wieder das Gute machen kann, was er eigentlich gedacht hat. Wir werden nach der Predigt jetzt eine Lobpreiszeit miteinander haben und anschließend das Abendmahl feiern. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, das, was euch jetzt bewegt von der Predigt her, mit in das Liedersingen reinzunehmen, wenn wir vor Gott stehen, und es dann auch mit ins Abendmahl reinzunehmen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, da wo Gott euch überführt hat und ihr merkt, oh, da lief was schief, dass ihr Buße tut, dass ihr Schritte der Umkehr, der Erneuerung macht und dass das dann im Lobpreis und dann auch im Abendmahl Gestalt gewinnt. Und ich wünsche es jedem, den Gott angesprochen hat, dass keiner heute bedrückt aus diesem Gottesdienst rausgehen muss, wenn jetzt gerade was schwierig war in der Predigt für ihn, sondern dass im Lobpreis und im Abendmahl Gottes Herz berühren kann und man merkt, ja, wir haben es mit einem guten Gott zu tun und er thematisiert die Sünde nur, weil sie nicht gut ist. Zu seiner Ehre. Amen.